Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Heute wollen wir wieder über ein ganz spannendes Thema sprechen, was ich eigentlich vor jeder Folge sagen kann. Es geht heute um Hypnose. Unter anderem hat der Stefan sich das gewünscht. Hypnose, Selbsthypnose. Viele verschiedene Menschen haben das uns geschrieben. Ihr könnt uns nämlich schreiben. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr auch Ideen habt. Aber wie immer der Appell, guckt erstmal auf deutschlandfunknova.de nach, weil wir machen das seit 4 Jahren. Das heißt, meistens ist es tatsächlich so, dass es bereits eine Folge gibt. Zum Beispiel Schuld und Scham und Angst und Meditation und Atem und so weiter. Wir haben ganz, ganz viele Folgen natürlich schon gesammelt in den letzten Jahren. Guckt erstmal auf deutschlandfunknova.de, ob es die nicht vielleicht schon gibt. Und tada, könnt ihr sie dann hören. Und wenn ihr sie nicht findet, dann schreibt uns gerne und schlagt ein Thema vor. Also es geht um Hypnose. Wer sind wir? Wir sind einmal Dr. Mai Höeng Nguyen und sie ist Verhaltenstherapeutin, Psychologin und leicht erkältet. Hallo.
Hallo, ich versuche heute nicht zu husten, genau.
Du sollst doch diese Sachen nicht unterdrücken, dann wird es doch stärker.
Ja, genau.
Aber toi, 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 dass du durchhältst, dass deine Stimme auch durchhält. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und Autorin und wir beide sind große Achtsamkeitsfans und natürlich auch so ein bisschen Nerds mit euch zusammen geworden in den letzten 4 Jahren. Deswegen lieben wir all diese Studien, die Mai Höeng immer mitbringt. Am Ende einer jeden Folge gibt es auch eine Übung, in diesem Fall eine Hypnose. Da bin ich sehr gespannt drauf, was denn vielleicht auch so der Unterschied ist zwischen einer Meditation und einer Hypnose. Aber fangen wir mal erstmal an. Tatsächlich, Hypnose ist ja so ein Wuhu-Thema, ne? Wo Leute auch so Angst haben, weil sie denken, wenn ich zur Hypnose gehe, bin ich danach ein Hase oder denke, einer zu sein oder so.
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Vorstellungsbilder über Hypnose. Ihr könnt ja selbst mal gucken, was für Bilder und Vorstellungen so kommen, wenn wir jetzt darüber sprechen. Aber viele haben natürlich dieses Bild von dieser Show-Hypnose, ne? Also auf einmal gackert man dann wie ein Huhn oder sowas und hat dann auch irgendwie so einen Kontrollverlust und weiß nicht, was man macht oder diese Angst, fremdgesteuert zu werden. Aber Hypnose, das ist historisch schon ganz lang auch verankert. Es gibt erst die Überlieferungen aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, wo schon in Ägypten Methoden zur Erzeugung von Trancezuständen genutzt wurden, um stärkende Botschaften zu vermitteln. Aber auch in der Antike in Griechenland wurde der sogenannte Tempelschlaf eingesetzt zur Heilung. Und das wurde irgendwie so eingeleitet durch Rituale wie Fasten, aber auch unter priesterlicher Aufsicht. Und diese Praktiken findet man natürlich auch im Schamanismus, wo Trance auch verwendet wird. Und heutzutage gibt es wirklich diese moderne Hypnose, die wirklich auch wissenschaftlich anerkannt ist und in der therapeutischen, in diesem Setting verwendet wird, um wirklich Erkrankungen zu unterstützen, zu heilen. Ja.
Total faszinierend. An dieser Stelle können wir beide sagen, wir beide wurden schon mal hypnotisiert, ne?
Ja, ich habe das im Rahmen der Ausbildung zur Psychotherapeutin, da hatte ich ein Seminar dazu und da habe ich mich auch super gefreut, weil ab und zu dürfen wir natürlich auch die Übungen selbst dann durchführen oder hypnotisiert werden in dem Fall. Und da war meine Hand ganz weit oben, weil ich das unbedingt erfahren wollte.
Und kannst du schon oder magst du ganz kurz nur berichten, wie sich das so angefühlt hat?
Also ganz am Anfang, weil ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was Hypnose eigentlich ist und so. Und dann haben wir ja ein bisschen Input bekommen auch. Und es hat sich nicht so wild angefühlt, wie ich so dachte. Also ich hatte so eine Erwartung, boah, das ist voll krass irgendwie. Es fühlte sich fast eher an wie eine Entspannungsübung. Und das war so eine Ressourcenübung, wo ich quasi eine Situation hatte, wo ich mich pudelwohl fühle, super gestärkt bin. Und das ist meistens, wenn ich irgendwie so eine Party host und für Menschen gekocht habe, die ich mag. Und dann hatte ich eine Situation, die ich ein bisschen schwierig fand. Ja. Und da sind wir auch reingegangen. Und dann habe ich quasi diese Qualitäten und Stärken aus der ersten Situation, die mir gefallen hat, in diese schwierige Situation übernommen, ja, damit ich gestärkt bin. Und tatsächlich ist diese Situation auch, vor der ich mich so gefürchtet habe, ja ein paar Monate danach später eingetreten. Und was ich dann so beobachtet habe, die Angst war nicht komplett weg, ne, aber es war viel einfacher und ich habe mich halt immer wieder daran zurückerinnert und das hat mir schon geholfen, finde ich, ja.
Toll. Ja, bei mir war es auch gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Bei mir war es eine Anti-Rauch-Hypnose und ich war total fasziniert. Also klar, ich wollte natürlich, dass sie hilft, aber dass sie so krass hilft, hätte ich nicht gedacht.
Krass.
Also mir wurde tatsächlich jeglicher Hieper aufs Rauchen weghypnotisiert. Ich habe seitdem nicht einmal wieder ans Rauchen gedacht. Und es war bei mir genauso, dass ich einfach auf so einem Stuhl lag und dachte, okay, ich habe jetzt hier eine geführte Meditation und jemand redet extrem auf mich ein währenddessen. Aber angenehm, also jetzt nicht so nervig, dass ich dachte, irgendwie halt die Klappe, sondern sehr angenehm, dass ich dachte, ach ja, es ist, ich habe es hier gemütlich, ich habe eine Decke, ich habe es warm, ich bin irgendwie in einem entspannten Zustand und kriege wahnsinnig viele Informationen und auch innere Bilder, Visualisierungen eingepflanzt. Also genau das, was du auch erzählt hast, man ist dann in einer Situation, man stellt sich das vor, man sieht das alles vor sich und so weiter. Und ja, danach bin ich aufgewacht, war so ein bisschen Kreislauf, weil ich da lange in dieser Hypnose war und so. Aber ja, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Und nein, es ist nicht so wie auf einer Bühne, wie wir es kennen, vielleicht aus alten Filmen, dass man dann da irgendwie rumhoppelt oder genau kräht wie ein Hahn oder irgendwie sowas. Niemand von uns hat gekräht, sondern es war wirklich, ja, geschlossene Augen, entspannter Zustand. Was ist denn aber eigentlich so, ich sag mal, die offizielle Definition von Hypnose?
Ja, ich finde das sehr, sehr wichtig, weil es einfach so viele Vorstellungsbilder dazu gibt. Ich habe jetzt eine Definition mitgebracht von der APA. Das ist die American Psychological Association. Hypnose ist ein Bewusstseinszustand, der eine fokussierte Aufmerksamkeit und ein reduziertes peripheres Gewahrsein umfasst und der durch eine erhöhte Fähigkeit charakterisiert ist, auf Suggestionen zu reagieren. Also schon mal so, ne? Aber was wir so sehen, ist, die Aufmerksamkeit ist sehr so eingeengt. Ne? Wir sind so sehr, das habe ich auch erlebt, als ich da diese Hypnoseübung dann hatte. Ich war total bei mir, in meinem inneren Erleben, in der Situation. Weil da waren ja noch irgendwie 20 andere Ausbildungsteilnehmer, die waren in dem Moment für mich also nicht da. Ne? Ich habe überhaupt nicht an die gedacht. Ich war wirklich in meiner Situation drin.
Wahnsinn. Aber viele haben ja eben auch, wir haben es gesagt, auch Angst davor, ne? Oder man hat so eine negative Konnotation und denkt, oh nein, wenn ich mich in diese Situation begebe, dann kann derjenige, der mich hypnotisiert oder diejenige, mir alles sagen.
Da ist dieses Wort Suggestion ja so ganz wichtig. Das ist ein wesentliches, ich würde mal sagen, Werkzeug der Hypnose. Darunter versteht man im Allgemeinen jede Form von Kommunikation, die irgendwie auf direkte oder indirekte Weise darauf abzielt, jemanden halt in eine spezifische Richtung quasi zu lenken. Und ich glaube, genau diese Suggestion, du hast ja eben auch gesagt, es war wie so eine Meditation oder eine Entspannungsübung und jemand hat die ganze Zeit so auf dich eingeredet, ne? Und diese Angst vom manipuliert werden, irgendwie das macht oder so eine Unterordnung. Das ist das, was viele damit verbinden, mit diesem deutschen Wort Suggestion. Aber im Englischen heißt es ja eigentlich suggest, also eher einen Vorschlag machen oder eine Anregung, ne? Also sowas wie, du bist dir allen bewusst oder so. Das heißt ja noch gar nicht, dass man das unbedingt machen muss, ja. Und ich denke schon auch, was wichtig ist oder das, was ich gelesen habe oder selbst erfahren habe, es ist sehr wichtig, auch Vertrauen zu dieser Person zu haben, die einen hypnotisiert.
Ja.
Es ist sehr, sehr wichtig. Und wenn da diese Chemie nicht stimmt, wenn du da schon ein Misstrauen hast, funktioniert es wahrscheinlich eh nicht, weil wir haben bestimmte Abwehrmechanismen, Schutzmechanismen. Da glaube ich sehr an unseren Geist einfach. Und wenn wir uns nicht wohlfühlen, wir würden nicht in diesen Entspannungszustand kommen, wo wir wirklich diese ganzen Tore öffnen, um dann diese Suggestionen anzunehmen.
Absolut, genau. Also wenn wir uns dazu entscheiden, ne, dann geht dem ja auch ein Prozess, toi, 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 meistens einher oder damit einher oder voraus, dass man denjenigen kennenlernt, dass man ein Kennenlerngespräch führt, dass man natürlich mit demjenigen redet, worum es gehen soll in der Hypnose, ja. Weil es gibt ja verschiedene Anwendungsbereiche. Wir hatten ja schon jetzt welche genannt, ne? Bei dir ging es dann also so um Angst, kann man sagen, thematisch?
Mhm. Ja, Ressourcenaktivierung und dann Angst überwinden, genau.
Genau, bei mir gegen Rauchen, aber es gibt noch verschiedene Anwendungsgebiete, ne?
Also die medizinische Hypnose zum Beispiel bei Zahnärzten. Und da habe ich noch eine interessante Information mitgebracht, gerade in der Zahnmedizin. Es gibt tatsächlich eine deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose. Und ich weiß jetzt nicht, wann der Stand von dieser Information ist, aber da gibt es irgendwie über 3000 Zahnärzte, die in Hypnose ausgebildet sind. Und da geht es darum, wie kann man mit Patienten arbeiten, die unter Zahnarztphobie leiden oder auch so einen Würgereiz haben oder Angst vor Anästhesie oder so. Ne? Da wird das ganz schön doll eingesetzt, aber auch natürlich zur Geburtsvorbereitung, Hypnose oder auch bei Operationen, also vor der Operation oder auch nach der Operation, damit Wunden besser verheilen können. Aber natürlich auch im psychotherapeutischen Kontext, da spricht man auch von der klinischen Hypnose, bei Ängsten, Flugangst, Prüfungsangst, soziale Ängste, aber auch bei der Behandlung von Schmerz, also chronische Schmerzen, wie geht man mit Kopfschmerzen besser um, Migräne, Rauchen hast du ja gerade genannt und Ja, im Grunde genommen geht es darum, wie können wir Probleme besser bewältigen und einen Zugang vor allen Dingen zu eigenen Ressourcen gewinnen, damit wir unser Verhalten ändern können, aber auch emotionale also Muster, die wir haben und Denkmuster.
Ich hatte ein sehr langes Vorgespräch und ein sehr ausführliches und dadurch, dass es mich ja sowieso interessiert, ne, was ist unser Unterbewusstsein, wie geht es rein, was du da sagst mit dem Hypnotiseur, habe ich da lange drüber ja so ein bisschen gefachsimpelt und Fragen gestellt und dachte, ah ja, das weiß ich schon übers Gehirn und fand das alles wahnsinnig spannend und es war sehr lustig, ist mir nur gerade als Anekdote eingefallen, mein Hypnotiseur hat gesagt, Angst ist das Leichteste wegzuhypnotisieren, hat er gesagt, er hat gesagt, Sucht ist wesentlich schwieriger, das fand ich interessant.
Spannend.
Ja, also er meinte, Angst mache ich dir in 2 Stunden. Sucht, da brauche ich ein paar Stunden mehr. Das
krass.
Fand ich sehr interessant. Ja.
Wow.
Und weil wir schon jetzt darüber gesprochen haben, quasi, was ist Hypnose, können wir dann ausschließen, was ist denn dann Hypnose nicht?
Also es ist was anderes als Schlafen, obwohl, wenn wir uns das so angucken, es sieht ein bisschen ähnlich aus, ne? Bei beiden haben wir die Augen geschlossen, die Atmung ist etwas ruhiger, aber nur beim Schlaf treten dann diese typischen Schlafphasen ein. Da haben wir ja Folge dazu, also zum Beispiel dieser REM-Schlaf oder Tiefschlaf, das haben wir bei der Hypnose nicht und wir sehen da auch andere EEG-Muster. Dann ist es auch was anderes als ein Entspannungsverfahren. Also es gibt ja zum Beispiel diese progressive Muskelrelaxation, das ist eine klassische Entspannungsübung, wo wir Muskelgruppen anspannen und dann wieder lockern. Und das ist so, Hypnose kann sich ähnlich auf den Körper so auswirken, dass wir Entspannung fördern können. Oder es gibt natürlich auch Trancen oder Hypnosen, die eingeleitet werden, damit wir uns besser entspannen können, eine tiefere Atmung haben, der Blutdruck sich senkt. Aber in der Hypnose können wir auch mit schwierigen Erfahrungen in Kontakt treten, wie beispielsweise mit der Angst. Also ich musste ja auch in diesem zweiten Teil, musste ich mir diese Situation total lebhaft vorstellen, die mir so Angst gemacht hat, ne? Und das geht auch mit Trauer oder so. Und das würde man ja bei Entspannungsübungen nicht machen.
Nee, um Gottes Willen, ja. Das wäre dann kontraproduktiv auf jeden Fall. Und dann haben wir eben schon darüber gesprochen. Also wenn man hypnotisiert wird, dann bekommt man also Suggestionen von außen und die gehen dann ins Unterbewusstsein rein. Ne? Also genau. Das war das, wenn ich sage, ich wurde da die ganze Zeit vollgequatscht, da wurde ich vollgequatscht, damit Informationen ins Unterbewusstsein gelangen, weil wenn wir uns im wachen Zustand, wir haben ja auch schon mal eine Folge über Gehirnwellen gemacht, wenn wir uns also in konzentriertem, wachen und aktiven Zustand unterhalten, dann landen die Informationen woanders, als wenn uns jetzt jemand etwas suggeriert, während wir in Hypnose sind, ne?
Genau, also diese hypnotische Trance, das ist ein Zustand, wo wir unsere Wahrnehmung ausweiten können. Also da werden eher kreative Lösungsprozesse angeregt, Vorstellungsbilder kommen eher, also so wirklich so diese imaginative Fähigkeit nimmt zu und dieses kritische Denken nimmt dann eher ab. Also was ich mit kritischem Denken meine, ist sowas wie, wenn wir denken, ach, ich bin nicht gut genug, ich bin total dumm, dann schauen wir uns ja gar nicht an, was es für andere Möglichkeiten gibt. Also das ist unser Kortex, der immer wieder einordnet, super logisch ist und so. Und das wollen wir runterfahren quasi, weil wir ja auch wissen, es ist ja die eine Sache zu denken, aha, ich möchte was verändern, beispielsweise jetzt im Fall von Rauchen. Man weiß, es macht keinen Sinn und so, man sollte aufhören. Aber Verhaltensänderung passiert nicht einfach nur so, weil wir sind nicht nur rational. Also wir haben ja auch eine Folge zum Unterbewusstsein und auch diese ganzen Priming-Effekte und so. Emotionen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und diese Suggestionen, die können dann wirklich, wenn wir in Trance sind, dann in das Unterbewusstsein und wir sehen dann andere Handlungsalternativen, die wir so, weil wir immer in unserer Bahn sind und eine bestimmte Schublade haben, gar nicht ausagieren können. Also wir probieren es gar nicht aus, uns anders zu verhalten oder spüren da gar nicht so rein. Und das fand ich auch schon damals als Verhaltenstherapeutin sehr, sehr spannend, weil wir ja im Unterschied zu den psychodynamischen Verfahren, also Psychoanalytiker oder tiefenpsychologisch fundierten Kolleginnen, eigentlich wenig mit dem Unterbewusstsein beziehungsweise gar nicht arbeiten. Und für mich ist es so, ich finde das schon sehr, sehr spannend und würde das auch niemals verneinen, dass es da ist, auf jeden Fall. Und da dachte ich, boah, wow, das ist ja eine ganz tolle Möglichkeit, Verhaltenstherapie und mit Hypnose beide Welten irgendwie so zu vereinen.
Ja, nämlich die Neokortex-Welt quasi und die Unterbewusstseinswelt. Weil manche Sachen, gerade jetzt kann ich dich wieder direkt fragen als Verhaltenstherapeutin, ne? Manche Sachen, da haben wir ja Ängste oder glauben, es müsste so sein, aufgrund von Dingen, die vor 20, 30, 40 Jahren passiert sind. Keine Ahnung, vielleicht haben wir konnotiert in unserem Unterbewusstsein, Schokolade ist Geborgenheit. Drum, immer wenn wir uns einsam, traurig oder blöd fühlen, müssen wir Unmengen von Schokolade essen. Jetzt als Beispiel, ja? Weil das eben zusammengehört. Schokolade gleich Geborgenheit. Und das kann man mit einer Hypnose ja auch aufbrechen. Ne? Wie würdest du denn als Verhaltenstherapeutin quasi im bewussten Zustand daran gehen, wenn man jetzt nicht mit Hypnose arbeitet?
Also sehr verhaltenstherapeutisch wäre es, wenn man Protokolle anfertigen lässt. Also wir Verhaltenstherapeuten arbeiten total gerne mit Arbeitsblättern und so. Und okay. Mal dokumentieren, in welchen Situationen kommt es denn vor, dass die Person eher zur Schokolade aufgreift. Also was sind die Merkmale der Situation? Also wenn ihm langweilig ist oder wenn bestimmte Emotionen auftreten oder so. Und was sind Gedanken, die damit dann einhergehen, vorher und nach der Situation? Ne? Also eine klassische Situationsanalyse, wie verhält man sich dann? Und dann würde man schon auch noch fragen, ja, kommt Ihnen das vielleicht auch bekannt vor aus der Vergangenheit oder so? Aber es ist sehr, wie du merkst, schon kognitiv. Ne?
Und analytisch.
Sehr, ja, sehr, sehr, sehr kognitiv. Man würde dann gucken, dass es Verhaltensalternativen gibt. Also statt zur Schokolade zu greifen, irgendwas anderes und das dann auch positiv verstärken, sich belohnen oder so, aber wenn Dinge wirklich weitreichender sind, also jetzt nicht dieses Schokoladenbeispiel, dann habe ich manchmal den Eindruck, man kommt nicht so weit mit diesen ganz analytisch-kognitiven Verfahren, ja.
Und da könnte dann die Hypnose eben dem Unterbewusstsein sagen, du kannst Geborgenheit auch auf verschiedene andere Arten und Weisen bekommen, herstellen, vielleicht für dich finden und suchen und so weiter. Und das würde man dann eben ins Unterbewusstsein reden bei einer Hypnose zum Beispiel. Jetzt sind wir ja achtsam. So heißt ja diese Sendung hier. Und dann gucken wir doch mal Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen eben Achtsamkeit und Hypnose. Es sind ja verschiedene Bewusstseinszustände.
Genau,
ne?
Das fand ich auch eine sehr spannende Frage für uns heute. Ich habe dazu ein Buch gelesen, Hypnose und Achtsamkeit, zwei Schwestern auf dem Tandem von Hara, 2018 erschien das. Da habe ich die Informationen her und wie du schon sagtest, die Gemeinsamkeit könnte man sagen, Trance, wenn man in der Hypnose ist und Achtsamkeit, das ist eine Form von Bewusstseinszustand. Man könnte sagen, entscheidend ist bei der Achtsamkeit, wenn man sie aus dem buddhistischen Ursprung betrachtet, dass es natürlich ein Übungsweg ist zur Befreiung oder zum Lindern von Leiden. Und bei der Trance und Achtsamkeit, da gibt es eine weitere Gemeinsamkeit oder eine Überschneidung, wenn man damit quasi beginnt, dass die Aufmerksamkeit ja auf etwas gerichtet wird. Also bei der Achtsamkeit ist es so, dass wir oft die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf den Atem richten, beobachten, wie wir ein- und ausatmen oder auf ein Mantra, ein Wort, was wir wiederholen oder ein Bild kann das auch sein. Aber wir richten irgendwo unsere Aufmerksamkeit hin, um diesen Affengeist, der in unserem Kopf ist, sich immer verschiedene Themen raussuchen und eben nicht im Hier und Jetzt ist, eine Aufgabe zu geben. Und bei der Trance ist das auch so, bei der Hypnose, da gibt es verschiedene Übungen, damit man in diesen Zustand kommt, sei das irgendwie das einen Arm hochheben oder einen Punkt fixieren, damit man dann in diese Trance reinkommt. Ein wesentlicher Unterschied ist, bei der Hypnose, da engt man das Feld der Aufmerksamkeit eher ein und intensiviert dann dieses Erleben sehr. Also zum Beispiel, wenn man sehr so in diesem inneren Erleben ist, man ist vollkommen absorbiert und die meisten, die haben dann gar nicht so den Eindruck, dass sie gerade in Trance sind. Also das kann ich auch bestätigen. Ich hätte nicht zu irgendeinem Zeitpunkt sagen können, ah ja, krass, jetzt hat die Trance angefangen oder so. Das hätte ich nicht sagen können. Ne? Und bei der Achtsamkeit ist es so, wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit auch auf einen bestimmten Punkt oder Objekt, aber wir erweitern auch gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit. Das ist sowas wie sowas leicht Schwebendes und wir nehmen noch so eine Metaposition ein und sind uns dessen bewusst, dass wir gerade etwas beobachten. Also wir wissen, aha, ich bin gerade mit der Aufmerksamkeit bei meinem Atem. Aha, ich bin gerade abgelenkt oder so. Ich kann das total benennen. Und das sind so Unterschiede, die da auch aufgeführt würden. Eine weitere Gemeinsamkeit kann man sagen, die Hypnose und auch die Achtsamkeit helfen uns dazu, können uns dazu verhelfen, einen Zugang zu unseren Ressourcen zu bekommen, ja, damit wir uns auch selbst irgendwie helfen können. Ja.
Ich kann auch berichten, tatsächlich genauso wie du sagst, dass ich nicht wusste, jetzt beginnt die Trance. Aber was ich interessant fand, war, dass die Hypnose dann doch ein bisschen intensiver war als jetzt eine normale geleitete Meditation. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dachte ich, dass ich natürlich nie eine 1:1 geleitete Meditation bekomme. Also ich gehe ja sonst nicht in irgendwelche Räume, treffe mich mit Leuten, lege mich auf den Stuhl und lasse mir dann eine Meditation quasi ins Ohr sagen. Das passiert ja nicht. Ne? Also wenn ich eine geleitete Meditation mache, dann ist die irgendwie auf meinen Kopfhörern. Und deswegen habe ich da dann vielleicht öfter das Gefühl, auch mal abzuschweifen. Da muss ich dann wieder meine Affengedanken wieder zurück selber bringen, bewusst und sage, oh Mist, jetzt habe ich total übers Abendbrot nachgedacht oder so und mich selber wieder da reinholen. Und bei der Hypnose ist es nicht passiert. Da bin ich nicht abgeschwiffen irgendwie.
Gell? Ja.
Also wahrscheinlich wegen der Trance, wahrscheinlich aber eben auch, weil es ja eine intensive 1:1 Erfahrung ist und ich ja wirklich mit dem Hypnotiseur alleine in einem Raum war. So. Und der hat ja wirklich so intensiv, wie gesagt, auf mich eingeredet, dass ich da gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie abzuschweifen oder irgendwas. Ich war die ganze Zeit 100% bei der Sache quasi, aber eben auch in Trance offenbar. Ich habe aber auch nicht geschlafen. Also es fühlte sich auch nicht an wie Schlafen. Mhm. Es gibt aber auch Anwendungen, wo Hypnose und Achtsamkeit quasi wirklich direkt zusammengedacht werden, ne?
Ja, fand ich auch super spannend. Habe ich auch aus dem Buch entnommen. Einmal die Mindfulness-Based Cognitive Hypnotherapy. Das wurde von einem Kanadier entwickelt, Essen Aladdin, 2014 und besteht so aus 4 Bausteinen. Einmal, dass man sich wirklich nochmal am Anfang der Intention der Achtsamkeitspraxis bewusst wird und auch der Bedeutung der verschiedenen Prozesse, die dadurch ausgelöst werden. Beispielsweise, dass wir durch Achtsamkeit lernen können, uns selbst zu regulieren, uns selbst besser zu verstehen, selbst zu explorieren. Und dann im zweiten Teil geht es wirklich um diese Kultivierung des Gewahrseins durch Übungen wie den Bodyscan, was wir alles kennen. Und dann haben die halt immer wieder so Hypnose-Elemente, wo durch Suggestion die Achtsamkeitspraxis gestärkt werden kann. Nun liegen mir die Manuale für diese Verfahren nicht vor. Ich weiß nicht, was ganz, ganz genau explizit gemacht wird. Aber ich könnte mir beispielsweise vorstellen, wenn ich zum Beispiel Achtsamkeit mit PatientInnen bespreche oder auch in der Gruppentherapie, trotzdem fällt es vielen Menschen sehr schwer, eine Routine dazu zu finden. Ja, sie machen es dann doch nicht, dann ärgern sie sich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, aha, es gäbe so ein Element der Suggestion, die irgendwie das nochmal unterstützt, dass man das auch wirklich macht, sich hinsetzt und übt, dann würde das ja die Achtsamkeitspraxis deutlich unterstützen. Also das könnte ich mir vorstellen, weiß aber nicht, ob die das da machen. Aber dann gibt es auch andere Themen wie zum Beispiel Akzeptanz, Dankbarkeit und auch nochmal so Mind-Body-Themen. Genau.
Oh, toll. Sehr schön. Ja, das ist eine sehr gute Idee, quasi durch Hypnose die Achtsamkeitspraxis, der quasi einen Boost zu verleihen oder so. Mhm. So, dann gehen wir mal durch. Wenn ihr jetzt überlegt, aha, das klingt alles interessant, aha, das kann man alles damit machen. Wie hat man sich also so eine Hypnosesitzung vorzustellen? Da können wir ja beide so ein bisschen auch sammeln, was wir so erlebt haben. Also die Phase 0 quasi beginnt ja erstmal mit der Zielklärung. Also was wollen wir hier eigentlich? Ne? Warum bin ich hier? Also es wird ja schlechterdings jemand zur Hypnose gehen ohne ein Ziel, ne?
Ja, und ich glaube, das ist aber eines der wichtigsten Punkte, wie immer auch, wenn Menschen so eine super überhöhte Erwartung haben und denken, okay, sie gehen da einmal hin, müssen sich nur hinlegen und dann war's das, dann müssen sie nie wieder etwas machen, ja. Das ist unrealistisch und das muss direkt geklärt werden. Oder auch Menschen, da eignet sich Hypnose übrigens auch nicht, wenn die total passiv sind und denken, dass nur Hypnose allein und sie nichts sonst in ihrem Leben verändern müssen, das müsste man alles klären. Also realistische Ziele sollten es sein. Die Indikation sollte geprüft werden. Es gibt einfach ein paar Zustände, wo von Hypnose auch abgeraten wird. Da eignet das sich nicht so sehr, wie beispielsweise, wenn Menschen unter Psychose leiden, wenn sie eine verzerrte Wahrnehmung haben, dann kann das nicht so gut sein. Und dann halt natürlich auch gucken, passt das auch mit dem Hypnotiseur, ne? Also diese therapeutische Beziehung. Ja.
Und zum Beispiel, wie in meinem Beispiel, wenn es um so eine Suchtsache geht, also Rauchen bei mir oder was auch immer, dann muss man auch wirklich aufhören wollen. Also das hat der Hypnotiseur mir auch gesagt. Es gibt manche Leute, die werden dann von ihrer Frau, ne, oder von ihrem Mann dahin geschickt und sollen dann dahin und sich mal in den Stuhl setzen und wollen eigentlich gar nicht aufhören. Und dann schickt er die nach Hause. Also der macht es dann nicht und nimmt deren Geld, sondern er sagt, ich kann nicht so arbeiten. Also deswegen fragt er auch, warum willst du aufhören? Und wenn die sagen, ja, weil meine Frau das sagt oder so, dann sagt er, bitte geh nach Hause und rauch weiter, ich kann dir nicht helfen. Weil so funktioniert es eben nicht. Und witzig fällt mir auch gerade ein, ich habe genau diesen Dialog gehabt mit meinem Hypnotiseur. Ich kam da rein und meinte, na, ich muss ja nichts machen. Und er so, doch, du musst alles machen. Und ich so, was? Ich dachte, ich kann hier im Stuhl sitzen. Dem war natürlich auch so, ich lag sehr bequem im Stuhl. Ich musste jetzt nicht körperlich arbeiten, aber ich habe natürlich die innerliche Arbeit durchaus logischerweise auch mitgemacht, weil es werden ja innere Bilder hergestellt, die ich ja auch herstellen muss. Weil wenn ich mich dem verweigere, dann können wir eben nicht zusammenarbeiten. Also genau. Die Phase 1 dann, die Einleitung ist dann, ja, da geht es dann schon in die Technik.
In die Technik rein, genau. Die sprechen da von Induktion. Also das geht darum, dass man doch in so einen Entspannungszustand auch kommt und einfach weg von diesen äußeren Reizen immer mehr in dieses innere Erleben reingeht. Also zum Beispiel über die Atmung und dann die Stimme des Hypnotiseurs weiter wahrnimmt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich schon mal gesagt habe. Also indem man zum Beispiel einen Punkt fixiert oder ein inneres Bild oder akustische Reize, so ein Metronom, wenn man das die ganze Zeit beispielsweise hört, also sehr monoton. Oder auch Körperempfindung, also die Schwere, Wärme oder Atmung. Und so engt sich die Wahrnehmung immer weiter ein. Und dann wird das auch vertieft. Also manche benutzen dann nochmal so eine Ruheszene oder ein Ruhebild, ja, was auch vorher abgesprochen werden kann. Und dann werden auch möglichst alle Sinneskanäle angesprochen. Also es kann sowas sein wie, ja, sie befinden sich nun auf einem Waldspaziergang durch die Natur, sehen dies und das, fühlen das und das. Und ja, was ich ja so besonders finde, der Hypnotiseur, der ist so im engen Kontakt mit dem Klienten, mit der Patientin. Es ist schon länger her, seitdem ich dieses Seminar hatte zur Hypnose, aber man guckt ganz genau, wie atmet die Person ein und aus und dann passt du das auch an bei dem Anleiten. Ich bin bei der Psychotherapiesitzung natürlich auch eng im Kontakt mit meinen Patienten, aber da, ich gucke ganz genau auf die kleinsten Reaktionen. Also das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Ja.
Und dann kommt die Phase 3, die Intervention. Also quasi die Therapiephase, die therapeutische Suggestion, wo man dann eben genau das anspricht mit inneren Bildern und die Suggestionen spricht, um das es hier geht. Also das Thema quasi bespricht, ne?
Genau, man bespricht das und versucht das entweder durch direkte Suggestion, also wo es sagt, ja, die Schmerzen werden jetzt weniger und verändert das beispielsweise, oder eine indirekte Suggestion, indem man das zum Beispiel einbettet in eine Metapher, in eine Geschichte und daran etwas verändert. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber das ist quasi so das Herzensstück, ja, wo auch ein Dialog natürlich herrscht. Ne? Also man erzählt ja dem Therapeuten, dem Hypnotiseur, was man gerade sieht, wie das aussieht, so, ne? Genau.
Genau, oder man hebt die Hand.
Ja.
Oder also bei uns war es eben auch so, wenn du das und das fühlst, hebt die Hand oder ne, wenn nicht, dann nicht oder so zum Beispiel.
Genau.
Ja. Oder es wird gefragt, was siehst du?
Ja.
Oder ja, total interessant. Also, dass das auch geht, weil man denkt oft nicht, dass man in der Hypnose irgendwie reagieren kann.
Ja, aber es ist Wahnsinn. Also ja, das geht ganz gut. Und dann am Ende, was auch sehr wichtig ist, diese Rückorientierung und auch ein gutes Beenden. Also man hört nicht plötzlich auf oder so, sondern diese Hypnose wird dann langsam beendet und Ziel ist es auch, einen positiven Abschluss zu finden. Häufig wird dann auch rückwärts gezählt, also beispielsweise von 3 runter bis 0. Sowas wie, ich werde nachher rückwärts zählen von 3 bis 0, dann werden sie die Augen öffnen. 3, sie befinden sich hier im Raum. 2, sie nehmen den Sitz in ihrem Stuhl wahr und so weiter.
Und dann wird nochmal nachbesprochen. Dann wird natürlich nochmal darüber gesprochen, wie der Patient, die Patientin das quasi wahrgenommen hat. Ne?
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade dieses Vor- und Nachbesprechen, damit auch so ein Gefühl von Transparenz und auch Kontrolle ist. Also was hat die Person da erfahren? Wie kann man das gemeinsam auswerten? Welche Bedeutung hat das? Und gibt es vielleicht auch Hausaufgaben, die man der Person auch mitgeben kann?
Ja. Und jetzt, ich weiß genau, werdet ihr fragen, wo soll ich hingehen, zu welchem Hypnotiseur oder welcher Hypnotiseurin? Und da können wir natürlich nicht direkt eine Antwort liefern drauf.
Nee, es ist auch super schwierig. Also es wird auch international unterschiedlich gehandhabt. Fand ich auch nochmal spannend, das herauszufinden. In Israel oder in Schweden beispielsweise, habe ich gelesen, dürfen nur Ärzte und Psychologen, die in diesem Verfahren ausgebildet sind, das durchführen. In Deutschland kann das theoretisch jeder machen, wenn es sich nicht um die Behandlung von Erkrankungen handelt. Ne? Also wenn das quasi subklinisch ist. Wenn das aber Erkrankungen sind, dann gibt es Ärzte oder auch Psychotherapeuten, die darin ausgebildet sind. Ich würde euch empfehlen, bei den Fachgesellschaften zu gucken. Also da gibt es zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Hypnose oder die Milton Erickson Gesellschaft, MEG, dass man da mal durchguckt, weil also es gibt ja sehr, 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 sehr viele Angebote und die Qualität ist dann auch von sehr niedrig bis halt sehr gut ausgebildet, ja.
Also da der Appell wieder an eure Verantwortung, da selber zu recherchieren, da genau hinzugucken und selber eine Entscheidung zu treffen und ja, damit quasi auch in eure Intuition zu gehen und zu gucken, okay, spricht mich das jetzt an oder gibt es da vielleicht Bewertungen oder, ne? Ihr kriegt das schon hin. Und dann hattest du ja eben schon gesagt, es gibt natürlich auch viele Menschen, die nicht zur Hypnose gehen sollten. Also einmal haben wir darüber gesprochen, wenn man super passiv ist und sagt, ich lege mich jetzt hier hin, dann wird alles super, ich mache gar nichts. Das wäre jetzt zum Beispiel eine sogenannte Kontraindikation. Und dann hattest du noch gesagt, vielleicht nur noch mal ganz kurz zum Zusammenfassen an dieser Stelle, fürs Protokoll.
Genau, ja, also Psychose oder eine verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung, das ist auch nicht empfohlen, wenn man auch irgendwie wirklich denkt, dass da eine Gefahr von Retraumatisierung sein kann, also einfach noch nicht genug Stabilität hat, dann auch unrealistische Erwartungen, wenn man denkt, ja, man kann eine bestimmte Erkrankungen komplett heilen durch ein paar Mal Hypnose. Das geht natürlich auch nicht gerade bei so somatischen Erkrankungen, sondern es ist ja eher unterstützend. Und die therapeutische Beziehung, ne, sie sollte gut sein. Bei einer schwierigen therapeutischen Beziehung ist es auch schwierig.
Und dann, bevor es gleich eine Hypnose gibt, von dir nochmal ganz kurz, wie sieht's aus mit Selbsthypnose? Weil da gibt es ja auch ganz viel im Netz, dass man zu Hause sich hinlegt und das ausprobiert. Das habe ich auch probiert. Meine Erfahrung da ganz subjektiv an dieser Stelle, wieder Disclaimer, super, super subjektiv. Ich fand es auch sehr schön, natürlich bei weitem nicht so intensiv wie das, was der Hypnotiseur mit mir gemacht hat. Aber zu verschiedenen anderen Themen habe ich das einfach mal genauso wie eine geführte Meditation zu Hause gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich in Trance war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Selbsthypnose ist durchaus auch ein Ding, ne?
Ja, also ich habe da auch Erfahrungen mit. Es gibt eine CD oder was ist das, gibt es auch, also kann man online finden als Audiobuch, eine Darmhypnose, eigentlich für Menschen, die ein Reizdarmsyndrom haben. Das ist entwickelt von Professor Martin Storr. Die Stimme von der Person, die das liest, ist so witzig, ist die Synchronsprecherin von Meryl Streep. Ich habe das gehört und ich dachte so, boah, die kommt mir aber sehr bekannt vor, die Stimme. Aber also ich habe eigentlich keinen Reizdarm, aber ich hatte irgendwas mit Magen-Darm und dann habe ich das gehört. Mir ging es danach echt besser. Ja, also ich habe mich hingelegt zu Hause, ne, habe das gehört und das hat unglaublich, also da war ich total überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Und ich habe eine Studie mitgebracht, da geht es um die Behandlung von Reizdarmsyndrom durch Hypnose von Häuser 2024. Sich in Frontiers Psychology. Ja, genau. Die haben verschiedene Studien zusammengefasst auch. Und da haben die auch gesagt, also bei Reizdarmsyndrom, weil das einfach keine organische Erklärung irgendwie hat, das ist ja, wenn Störung des Verdauungstraktes vorliegt, dass Hypnose echt gut funktioniert auch, ne? Weil eben diese Darm-Hirn-Achse dadurch angesprochen werden kann. Also da geht es erstmal darum, irgendwie den Darm zu entspannen, aber auch dieses Normalisieren der Darmfunktion. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das Bild irgendwie so, man stellt sich so vor, da ist so ein Fluss oder so und an manchen Stellen stockt der Fluss, an manchen ist es irgendwie so rasend und dass man dann lernt, das selbst zu beeinflussen, also durch diese Suggestion, und ich fand das super angenehm. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich bin mir, also natürlich ist es intensiver, wenn man so ein One-on-One mit jemandem hat und der geht dann total individualisiert auf dich ein, aber das funktioniert ganz gut so von den Ergebnissen, die ich so gesehen habe, auch gelesen habe.
Ja. Toll, also auch da wieder natürlich die Inspiration, probiert es einfach mal aus. Guckt, fühlt da mal rein, guckt euch das mal an, sucht euch irgendwie was raus, aber es ergibt natürlich total Sinn, genau wie du sagst, die Darm-Hirn-Achse ist natürlich noch nicht ganz bis zum Ende wissenschaftlich erforscht übrigens, aber man ist auf jeden Fall dran und man weiß, dass es sie gibt irgendwie, aber das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Mysterium noch, an dem aber intensiv geforscht wird. Und du hast uns heute eine Hypnose mitgebracht.
Dies ist eine Hypnose. Du kannst dich hinlegen, so dass es bequem ist. Oder wenn du magst, kannst du dich auch hinsetzen, so dass es angenehm wie möglich ist. Ich schließe nun meine Augen und stelle mich auf Entspannung und Ruhe ein. Mein Atem ist gleichmäßig. Ich atme ein und aus. Jede Ausatmung bedeutet, loszulassen. Und noch einmal. Ich atme ein und aus. Vor mir sehe ich eine Treppe und gehe diese Stufen hinab. Es sind 7 Stufen. 1. Ich werde immer ruhiger. 2. Die Entspannung verdoppelt sich. Und 3. Ich bin noch entspannter. 4. Immer ruhiger. 5. Ganz wohlig. Und 6. Gleichzeitig konzentriert auf alle meine inneren Erfahrungen. 7. Das wache Entspanntheit. Und ich genieße diese Trance. Von der Ferne höre ich die Geräusche der Außenwelt. Sie werden immer leiser und leiser. Ich nehme wahr, wie mein gesamter Körper sich anfühlt. Er fühlt sich ein wenig schwer an, aber auch leicht. Immer entspannter und gelöster. Ich höre, wie mein Atem fließt. Und ich spüre die Unterlage, die mich trägt. Durch die geschlossenen Augenlider nehme ich noch ein bisschen Helligkeit wahr. Vielleicht ist da das Sonnenlicht von draußen oder das Licht einer Lampe. Ich rieche die frische Luft, die ich mit jedem Atemzug in mir aufnehme. Und all diese Wahrnehmungen, diese vielen kleinen Sinneseindrücke führen dazu, dass ich mich ganz geborgen, sicher, friedlich und entspannt fühle. Ich fühle mich wohl und mein Körper ist voller neuer Kräfte, Stärke und Energie, sodass ich ein leichtes Lächeln in meinem Gesicht wahrnehme. Um die Lippen, um die Augen. Ein leichtes Lächeln nach innen und nach außen. Dieses leichte Lächeln ist verbunden mit einem angenehmen Gefühl. Ein Glücksgefühl, was sich ausbreiten kann. Und es wird immer mehr. Dieses leichte Lächeln wird mich heute durch den ganzen Tag begleiten. Nach einer Weile, wenn sich all das im Innern bei mir gefestigt hat, kehre ich allmählich zurück. Zurück in meinen Alltag und zähle rückwärts. Ich beginne mit dem Rückweg, mit 7. Ich werde langsam wacher. Bei 6 werde ich noch wacher. Bei 5 aktiver. Bei 4 atme ich kräftig durch. Und bei 3 strecke ich mich langsam. Bei 2 öffne ich die Augen. Und bei 1 bin ich erfrischt zurück und ganz wach in meinem Alltag. Mit einem leichten Lächeln auf meinen Lippen. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.